Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Ermittlungsverfahren. Die ICANN streitet über den Umgang mit Whois-Daten. Ausweitung. Bei der Einführung neuer Top-Level-Domains ist die Internetagentur zögerlich. Lagebericht. Die ENISA und das BSI berichten über die IT-Sicherheit in Deutschland und der EU. Offenlegung. Die Schwierigkeiten der Kommunen mit Open Data. Und das digitale Logbuch. Mondraketen.
Certainly it can be used for bad purposes, but on the other hand, the DNS is a public resource.
Das Domain Name System oder das Domain-Namensystem des Internets, das sei eine öffentliche Ressource, auch wenn diese natürlich auch mal für schlechte Zwecke missbraucht werden könne. Das sagte Lorraine Capen von der Federal Trade Commission der US-amerikanischen Verbraucherschutzbehörde am Mittwoch auf der virtuellen 69. Generalversammlung der Internetverwaltung ICANN. Und sie sagte das in der Diskussion über den Umgang mit Daten von Domain-Inhabern in der Whois-Datenbank. Um diese Daten tobte ja ein regelrechter Streit in der letzten Zeit. Worum ging es denn da, Peter Welchering?
Ja, tatsächlich, um die Whois-Datenbank, da gab es eine unglaublich harte Auseinandersetzung und der Streit ist auch noch nicht ganz vorbei, aber ein wichtiger Meilenstein, der ist auf der ICANN-Versammlung in dieser Woche wirklich gesetzt worden. Die Daten der Domain-Inhaber, von der Adresse über die Telefonnummer des Administrators bis hin zu Abrechnungsdaten, die bleiben nicht öffentlich. Wer diese Daten einsehen will, der muss sich zunächst an den zuständigen Registrar wenden. Künftig soll allerdings noch ein zentraler und vor allen Dingen ein standardisierter Abfrageprozess oder Anfrageprozess an diese Datenbank aufgesetzt werden. Die Whois-Datenbank, wir erinnern uns, die war ja bis 2018 öffentlich recherchierbar und das ICANN Board hat das dann eingeschränkt, sozusagen in einer sehr schnellen Entscheidung, weil sie in Übereinstimmung mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung handeln wollten. Und diese Board-Entscheidung, die ist dann jetzt in einem zweijährigen Verfahren diskutiert worden. Da wurden viele Regelungen ergänzt, da wurde einiges neu gefasst. Aber das wesentliche Ergebnis ist eben, dass die Datenschutzgrundverordnung hier gilt. Das Reglement für die Whois-Datenbank, das ist also DSGVO-konform. Und das ist natürlich schon ein ganz wichtiger Meilenstein.
Ja, darüber wurde aber nicht nur zwei Jahre hart gerungen, sondern die Diskussion in Einzelfragen über die Ausgestaltung geht weiter. Vor allen Dingen amerikanische und europäische Sicherheitsbehörden haben weitgehende Wünsche noch angemeldet.
Weil diese Multi-Stakeholder-Politikentwicklung für ICANN so wichtig ist, sehen die Statuten auch vor, dass sobald das Board ohne die Einbezugnahme der Community solche Politiken verabschiedet, muss in diesem Fall die temporäre Spezifikation innerhalb eines bestimmten Zeitraums durch einen Community-Prozess evaluiert werden. Das war das, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben also diese temporäre Spezifikation ganz grundlegend überarbeitet und umgearbeitet und ergänzt.
So erläutert Thomas Rickert vom ECO-Verband der Internetwirtschaft die zweijährige Diskussion über die Whois-Datenbank. Das ICANN-Board muss dieser Spezifikation, dem Regelwerk für den Umgang mit den Daten der Domain-Inhaber, noch zustimmen. Aber das gilt als reine Formsache. Denn Ergebnisse aus einem Multi-Stakeholder-Prozess, also der Diskussion aller Beteiligten, sind bislang vom Board immer akzeptiert worden. Der Spezifikation ist anzumerken, dass die Auseinandersetzungen hart waren. Doch fortan wird die Whois-Datenbank unter Berücksichtigung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung geführt und Datenanfragen an die Registrare müssen gut begründet sein. Digitalermittler Gabriel Adams vom FBI hält das allerdings für problematisch für die Polizeiarbeit. Sie würde erschwert und länger dauern. Bislang kamen die Ergebnisse einer Whois-Abfrage binnen weniger Augenblicke, weil die Strafverfolgungsbehörden direkt auf die Datenbank zugreifen konnten. Künftig müssen sie eine Anfrage an die Registrare stellen.
Einige werden den Rechtsweg gehen. Und wie Sie sich denken können, verzögert das alles. Wenn ein Registrar freiwillig antwortet, sind das immer noch Stunden, vielleicht Tage. Wenn Sie über ein Gerichtsverfahren sprechen, sprechen Sie im Durchschnitt über Tage bis zwei Wochen.
Und auch normale Internetnutzer fänden die Abfrageeinschränkungen nicht gut, die durch die Datenschutzgrundverordnung hervorgerufen worden seien. Das meint Verbraucherschützerin Lorraine Cappin von der US-amerikanischen Federal Trade Commission.
Die Leute haben festgestellt, dass detaillierte Daten verborgen sein könnten und dass dies ihre Sorgfaltspflicht beeinträchtigt. Zum Beispiel beschwerte sich jemand, dass es keine Daten für ein öffentliches Versorgungsunternehmen gab.
Demgegenüber verteidigte Professor Milton Muller vom Georgia Institute of Technology die Anpassung des Regelwerks an die EU-Datenschutzgrundverordnung.
Wir haben im neuen Richtlinienprozess eine zentralisierte und standardisierte Methode für Offenlegungsanfragen festgelegt. Hier geht es um Recht und Gesetz. Das ist nicht optional. Wir müssen uns an das Gesetz halten. Nun, wir haben durch mühsame Arbeit einen Offenlegungsmechanismus entwickelt, der mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar ist. Dies bedeutet, dass viele Anfragen lediglich überprüft werden müssen, um festzustellen, ob ein berechtigtes Interesse besteht und ob der Antragsteller legitim ist.
Ein Meilenstein für die Anwendung der Datenschutzgrundverordnung ist nun gesetzt mit der ICAN-Richtlinie. Doch die FBI-Vertreter und auch Repräsentanten des Europarates haben auf der Generalversammlung bereits Änderungswünsche für die zentralisierten und standardisierten Abfragemethoden angekündigt.
Von den FBI-Vertretern war das ja eigentlich fast schon zu erwarten, aber Vertreter des Europarates, die die Geltung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung auf die Verarbeitung von Domain-Inhaberdaten aushebeln wollen, das überrascht ja doch ein wenig, oder? Wie sehen Sie das, Peter?
Ja, das hat tatsächlich mich auch ein wenig überrascht. Auftritte der Cybercrime-Experten des Europarates, wie die von Alexander Seeger, der ist ja mit der Neufassung der Cybercrime-Konvention des Europarates befasst, die hatte ich so nicht erwartet. Wenn man sozusagen die DSGVO-Vertreter als die helle Seite der Macht sieht, dann wäre das sozusagen die dunkle Seite der Macht. Aber im Ernst, die Strafverfolger, die bilden da tatsächlich so eine Art internationale Kampfgemeinschaft, um weiterhin offen und direkt auf die Whois-Datenbank zugreifen zu können. Und tatsächlich, das soll in Sachen Whois-Datenbank für sie so weitergehen. Also, dass es 2018 eingeschränkt wurde, das sehen die eben nicht so ein. Es gibt also im Europarat eine Lobby, die einen etwas direkteren und zentralen Zugriff der Strafverfolger unbedingt durchsetzen will. Dem ist übrigens auch die ICAN insgesamt gar nicht so abgeneigt. Nur gilt es da noch ein anderes Problem zu klären. Wenn die Anfragen zu Domain-Inhaberdaten eben nicht mehr über die Registrare sozusagen vor Ort, sondern zentralisiert über die ICAN laufen, dann werden personenbezogene Daten dieser Anfragen eben aus Europa in die USA transferiert. Und deshalb hat sich der ICAN-Geschäftsführer auch an die EU-Kommission gewandt und gefragt, ob der Datentransfer in die USA bei so einem zentralisierten Verfahren für die Europäische Union denn dann in Ordnung gehe. Und diese Anfrage hat eben die EU-Kommission bisher noch nicht beantwortet.
Zurzeit muss ja eine Anfrage, wenn man Domain-Inhaberdaten haben möchte, an den Registrar vor Ort gestellt werden. Bei einer zentralisierten Lösung würde nicht mehr der Registrar über die Anfrage entscheiden, sondern die ICAN in den USA. Wie sieht es dann mit dem Regelwerk nach der DSGVO konkret aus?
Ja, das bleibt gültig, denn das ist auch natürlich von irgendwelchen anderen Absprachen nicht betroffen. Das ist tatsächlich breit diskutiert worden in dieser Woche. Der springende Punkt war und ist ja, die Whois-Datenbank eben nicht mehr öffentlich frei zugänglich zu machen. Und das bleibt. Da beißt sozusagen die Maus keinen Faden ab. Das ist auf der 69. Generalversammlung ganz eindeutig bestätigt worden. Ob die Anfrage beim örtlichen Registrar oder bei der ICAN gestellt wird, das ändert ja daran überhaupt nichts. Es bleibt eben nicht einsehbar. Doch dann, wenn tatsächlich auch ein standardisiertes Verfahren eingeführt wird, müsste eben immer noch jede Anfrage begründet werden. Warum will ich das wissen? Und anders sieht es dann mit einem Vorschlag aus, der nochmal von den Strafverfolgern kommt. Die hätten nämlich gern das Verfahren, dass ein Ermittler sich einmal bei ICAN akkreditiert für diese Datenbank und dann vollen Zugang auf die gesamte Whois-Datenbank bekommt. Und dieser Vorschlag, der kann eben zurzeit keine Mehrheit in den ICAN-Gremien finden.
Reden wir noch über ein anderes Streitthema auf dieser Generalversammlung der ICAN. Wie sieht es aus mit den gewünschten neuen Top-Level-Domains für Marktplätze?
Ja, da wird es neue geben. Darüber ist diskutiert worden, aber viel weniger kontrovers als in der Vergangenheit. Auch Top-Level-Domains mit Sonderzeichen, Umlauten in kyrillischer, in arabischer, in chinesischer Schrift. Also da tatsächlich kann man sagen, besteht Einigkeit, da muss eine sehr weitgehende Öffnung her und die wird auch kommen.
Von der 69. Generalversammlung der Internetverwaltung ICANN berichtete Peter Welchering. Besten Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Alle Jahre wieder werden sie in Berlin abgeliefert, die Berichte wichtiger Bundesbehörden. Das Bundeskriminalamt etwa berichtet jährlich über die Kriminalitätsentwicklung und der Rechnungshof über Ausgabenverschwendung. In diesen Reigen gehört auch das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, das in dieser Woche seinen Bericht über die IT-Sicherheitslage in Deutschland ablieferte. Und auch die EU-Agentur für Cybersicherheit veröffentlichte einen Lagebericht für die Union. Mein Kollege Jan Rehm hat sich die beiden Berichte vorgenommen. Jan, wie ist denn die Lage?
Ja, die Gefährdungslage bei der IT-Sicherheit ist beiden Berichten nach wie vor angespannt. So registrierten die Behörden innerhalb ihrer Erfassungszeiträume zahlreiche IT-Sicherheitsvorfälle und registrierten laut Aussage auf dem Podium, zum Beispiel beim BSI, Abermillionen an Schadsoftwarearten und Varianten. ENISA-Chef Johann Lepassar lässt sich zitieren, Cyberbedrohungen würden sich weiterentwickeln und würden immer komplexer. Das deutsche BSI spricht sogar von einer neuen Qualität fortschrittlicher Angriffe und bezieht sich dabei vor allem auf die sogenannten Verschlüsselungstrojaner.
Ja, Verschlüsselungstrojaner, das ist ja eine besonders perfide Angriffsmethode, bei der die Software die Daten des Opfers verschlüsselt und verspricht dann, gegen Lösegeld die Daten wieder freizugeben. Ganz neu ist dieser Angriff ja nicht, oder?
Nein, Manfred, absolut nicht. Aber diese Art von Computerschädling würde immer ausgefeilter. Vor allem der bekannte Schädling Emotet dominiert in der Statistik des BSI und habe auch neue Funktionalitäten bekommen. Außerdem hätten sich die Angreifer auf neue Strategien verlegt. Statt nur die Daten zu verschlüsseln, schmerzhaft genug, falls kein Backup vorliegt, kopieren die Angreifer jetzt die Daten und drohen mit Veröffentlichung, wenn nicht gezahlt werde. Ist zumindest der Trost, dass die Daten vielleicht nicht ganz weg sind. Außerdem würden die Angriffe gezielter, gar aggressiver und die Methoden ausgefeilter. Aber es gibt nun ja auch bessere Nachrichten. In der Pressekonferenz zum Bericht in dieser Woche sprach BSI-Chef Arne Schönbohm von Fortschritten bei den Ermittlungen und dass man Signaturen habe, anhand derer sich die Schadsoftware aussperren lasse, zum Beispiel aus den Netzen der Bundesverwaltung. Während Verschlüsselungstrojaner im deutschen Bericht sehr prominent direkt am Anfang genannt werden, spielen sie auf europäischer Ebene nicht die Hauptrolle. Der ENISA-Bericht nennt diese auch Ransomware genannten Schadsoftwareart erst auf Platz 13 der 15 größten Bedrohungen. Platz 1 der europäischen Negativcharts belegen Schadprogramme an sich, dicht gefolgt von Angriffen über Webseiten. Und auf Platz 3 wird Phishing oder Phishing, also das Abgreifen von sensiblen Daten mittels täuschend echt nachgemachter Mails und Webseiten genannt.
Nun hat ja Corona zu einer stark beschleunigten Digitalisierung in Deutschland und auch ganz Europa gesorgt und auch die Nutzung und Abhängigkeit von IT-Systemen, die steigt deutlich an. Machen sich das Cyberkriminelle zunutze?
Generell, ja, tun sie. Aber überraschend war, dass anscheinend auch die Kriminellen von Corona betroffen waren. Laut Arne Schönbohm ging die Zahl der neuen Schadsoftware-Varianten zwischen Februar und Mai deutlich nach unten, wenn auch nur vorübergehend. Insgesamt hat Corona jedoch zu einer deutlichen Zunahme von Angriffen geführt. Besonders prominent in Deutschland waren Versuche, Corona-Hilfen abzugreifen. Dazu wurden beispielsweise Webseiten gefälscht, um Daten zu erschleichen, mit denen dann die Hilfen kassiert wurden. Auch die ENISA führt zahlreiche Angriffe in Sachen Corona auf. Das reicht von gefälschten Webshops, bei denen die Kunden schlicht um ihre Waren gebracht wurden, und geht über Cybermobbing und sexuelle Nötigung über das Netz bis hin zu deutlich gestiegenen Zahlen beim Phishing mit Covid-19-Tarngeschichten.
Wie kann man das Fazit der Berichte beschreiben?
Ja, ganz klar, die Digitalisierung kommt gut voran, aber die Absicherung der eingesetzten Technologien komme noch oft zu kurz. Hier gäbe es Nachholbedarf, so heißt es beispielsweise im BSI-Bericht. Bei der ENISA wird im Fazit vor allem darauf hingewiesen, dass die EU weiterhin an Forschung und Entwicklung im Bereich von Cybersicherheit investieren solle.
Die Lageberichte von BSI und ENISA, darüber sprach ich mit Jan Rehm. Vielen Dank. Lageberichte abzugeben und die erledigte Arbeit einer Behörde zu dokumentieren, das gehört zu den gewohnten und nötigen Ritualen in einem demokratischen Gemeinwesen. Doch das heißt noch lange nicht, dass Behörden transparent und offen sind wie ein aufgeschlagenes Buch. Dann bräuchten wir ja auch keinen Beauftragten für die Informationsfreiheit. Doch, das muss man auch anerkennen, immer mehr staatliche Stellen versuchen, Offenheit zu leben und dabei auch ihr Wissen und ihre Daten der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. So verfolgen zum Beispiel immer mehr Städte und Gemeinden eine konkrete Open-Data-Strategie, mit der sie festlegen, welche Datenbestände der Verwaltung zum Allgemeingut erklärt werden, das jeder nutzen darf. Mit diesen Strategien hat sich das Deutsche Institut für Urbanistik in Berlin beschäftigt und in etlichen Rathäusern der Republik nachgefragt. Von Henrik Scheller wollte ich wissen, ob es eine einheitliche Zielsetzung für kommunale Open-Data-Projekte gibt.
Sowas wie eine gemeinsame und übergreifende Zielsetzung gibt es sicherlich nicht. Jede Kommune verfolgt da ihre eigenen Ziele, aber grundsätzlich gilt es natürlich, die Bürgerinnen und Bürger stärker mit einzubeziehen, ihnen eine digitale Teilhabe zu ermöglichen, ihnen Daten bereitzustellen, aber auch der Zivilgesellschaft Daten bereitzustellen. Aber auch ein dritter Ansatz ist sicherlich, die eigene Verwaltungskultur neu auszurichten, Datensilos aufzubrechen, die bestehen. Jede Fachverwaltung erhebt ihre eigenen Daten und das ist eine Chance, hier einen fachübergreifenden Datenaustausch innerhalb der Verwaltung zu organisieren.
Welche Daten sind denn das, die, wenn eine Open-Data-Strategie existiert, dann offengelegt werden?
Das sind ganz, ganz unterschiedliche Datenbestände, die da offengelegt werden können. Das reicht von allgemeinen Wahldaten und Haushaltsdaten bis hin zu Daten zur öffentlichen Infrastruktur, also wie viele Straßen, Einrichtungen, Ampelanlagen, grüne Anlagen existieren, bis hin zu Nutzerzahlen von Bibliotheken, Bürgerserviceangeboten, bis hin zu Abfallmengen der Eigenbetriebe. Also all das kann hier erfasst werden und dann auch öffentlich bereitgestellt werden.
Mal abgesehen von den Daten, die aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zum Beispiel der Bürger nicht veröffentlicht werden dürfen, welche Daten werden denn meist nicht offengelegt, weil sie zum Beispiel zum strategischen Kapital einer kommunalen Verwaltung gehören?
Das sind meistens Planungsdaten, die mit bestimmten Kostenstrukturen verbunden sind, wo es um Kostenplanungen geht. Das sind aber auch Daten zum Beispiel der Eigenbetriebe. Da geht es dann um wirtschaftliche Interessen und manchmal geht es auch um Infrastrukturen, den Zustand der Infrastrukturen, um hier eben keine Betriebsgeheimnisse offenlegen zu müssen.
Ist Open Data nur ein Thema für große Kommunen, die zum Beispiel dann auch eine eigene Strategie entwickeln können dafür?
Wir haben in unserer Umfrage das festgestellt, dass es vor allen Dingen die großen Städte sind, die über die entsprechenden Kapazitäten verfügen, die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, um solche Strategien aufzusetzen und dann auch tatsächlich entsprechende Daten bereitzustellen, aufzubereiten und dann bereitzustellen. Die kleineren Kommunen sind da sicherlich eher noch hinterher, aber nichtsdestotrotz, auch hier gibt es durchaus Kommunen, mittlere und auch kleinere Kommunen, die sich die Möglichkeiten von Open Data durchaus schon gezielt zunutze machen. Aber klar ist, die Zahl der Kommunen, die Open Data wirklich offensiv betreiben, ist noch vergleichsweise gering.
Das heißt, eine Open Data Strategie, das bedeutet Aufwand. Welche Vorteile erhoffen sich denn die Anbieter dieser offenen Daten?
Die Kommunen erhoffen sich vor allen Dingen natürlich einen Austausch mit den Bürgerinnen, ein Angebot, ein zusätzliches Angebot an die Bürgerinnen und Bürger bereitstellen zu können. Sie erhoffen sich für die eigene Verwaltungsorganisation oftmals ein Aufbrechen der bestehenden Datensilos. Jede Fachverwaltung sammelt ihre Daten oftmals für sich. Da findet in vielen Fällen kein hinreichender Austausch statt. Insofern auch da ein neues Datenverständnis innerhalb der Fachverwaltung. Auch ein damit verbundener Kulturwandel wird verschiedentlich erhofft. Und natürlich wird auch erhofft, dass die Zivilgesellschaft diese Open-Data-Angebote tatsächlich nutzt, aktiv nutzt, um Stadtentwicklung, Stadtplanung aktiv mitzugestalten im Sinne der Stadt.
Betrachten wir die andere Seite, nämlich diejenigen, die die Daten nutzen sollen. Daten zu nutzen ist ja mitunter keine einfache Sache. Da muss man auch mit Strategie rangehen, muss Erfahrung haben, wie man Daten sinnvoll aufbereiten kann. Wer sind denn aus Ihrer Sicht die häufigsten Nutznießer?
Aus Sicht der Kommunen sind das vor allen Dingen wissenschaftliche Einrichtungen und Bildungsträger. Also da wird durchaus auch mit Blick auf die Schulen Open Data verfolgt. Aber dann sind es auch auf jeden Fall Unternehmen, die auf die Sammlung und Auswertung von Daten spezialisiert sind. Und an dritter Stelle nennen die Kommunen uns Bürgerinnen und Bürger, die diese Daten dann nutzen. Aber natürlich, sie sagen es, um Daten gezielt zu nutzen und systematisch zu nutzen, braucht es natürlich Expertise. Und oftmals werden es dann sicherlich eher datenaffine Bürgerinnen und Bürger sein, die entsprechend die Daten dann auch aufbereiten und auswerten können.
Oftmals verspricht man sich ja auch davon, dass neue Geschäftsmodelle entstehen. Zum Beispiel weiß man ja von Geodaten, dass sie sehr wertvoll sein können für bestimmte Bereiche. Wie sieht das grundsätzlich aus? Ist das eine Motivation, auch solche Daten bereitzustellen, dass man sich ganz konkret neue Geschäfte erhofft?
Ich glaube, hier sehen wir durchaus bei den Kommunen, dass sie Sorge vor Datenmissbrauch haben und auch vor kommerziellen Interessen, die möglicherweise zum Vorteil Dritter gezielt genutzt werden und dann nicht im Sinne unbedingt der allgemeinen Stadtgesellschaft genutzt werden. Also hier ist durchaus eine gewisse Ambivalenz zu beobachten bei den Kommunen, die dazu führt, dass die Kommunen sich oftmals auch nicht für Open Data Strategien entscheiden, beziehungsweise das Thema erstmal weiter zurückstellen.
Kommunen setzen zunehmend auf Open Data Strategien. Darüber sprach ich mit Henrik Scheller vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 25080.
Wir in Bayern sind ein bodenständiges Volk. Aber wenn der Mond einmal richtig scheint, kommen auch mir manchmal auf unerdige Gedanken. Ich bin schon wieder abgeschweift. Am Samstagnachmittag in der Roboterhalle, ich schreite die Freitreppe hinunter, wo die Angie mir entgegenkommt und ruft, zwei von unseren Robotern sind weg. Bist du richtig aufgeregt, Angie? Die Roboter werden halt bei der Wartung sein. Sind aber schon am Donnerstag fertig gewesen mit der Wartung. Ich habe nachgeschaut, war eine komische Wartung. Die haben ein paar LTE-Antennen eingebaut gekriegt. So ein Schmarrn, LTE ist 4G, wer braucht denn das noch, sage ich. Aber wir können ja mal den Roboter Robert fragen, wo die zwei hin sind. Der Roboter Robert ist unser Lieblingsroboter, ein fauler Hund, aber trotzdem ein ganz netter Kerl. Robert, wohin sind die zwei ausgebuchst? Da sagt der Roboter Robert in astreinem Hochdeutsch. Die Signale von den beiden sind schwach. Wie es scheint, sind sie weit weg. Jetzt macht der Roboter Robert eine Denkpause und dann kommt's raus. Die sind auf dem Mond im Mare Tranquillitatis. Ja, und was machen sie denn da? Fragt die Angie. Stellen LTE-Funkmasten auf, damit sie miteinander telefonieren können. Und wann sind sie damit fertig und kommen wir wieder zurück nach Bayern? Wieder eine Pause. Der Roboter Robert wartet auf die Antwort vom Mond. Sie sind schon fertig, aber sie kommen nicht zurück. Gefällt ihnen ganz gut da oben, sagen sie. Besonders schön, dass sie jetzt so weit hüpfen können, 20 Meter weit. Dass denen die Luft nicht so dünn ist am Mond, sagt die Angie zu mir. Ich glaube, das ist eher Schmarrn. Die zwei werden hinten im Kabuff sein, wo die Angie immer ihren Kaffee macht. Aber siehe da, hinten im Kabuff stehen zwei kleine, dicke Kanonen, zielen aufs Fenster und das Fenster ist offen. Geh weiter, Angie. Da haben sich die Roboter jetzt auf den Mond schießen lassen, ich glaub's ja nicht, und bauen da oben ein 4G-Handynetz auf. Wenn das einreißt, sagt die Angie, hast bald nichts mehr zum Abstauben.
Das digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Das EU-Parlament will künstliche Intelligenz stärker regulieren als bisher. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Das Europaparlament fordert, dass künftig nicht nur die Hersteller, sondern auch die Betreiber eines Produktes mit risikoreicher künstlicher Intelligenz haften müssen, wenn es zu einem Schaden kommt. Als risikoreiche KI gelten zum Beispiel Anwendungen in der medizinischen Versorgung oder bei autonom fahrenden Autos. Das EU-Parlament stimmte mit großer Mehrheit für einen entsprechenden Änderungsvorschlag zu einer Gesetzesinitiative der EU-Kommission zum Einsatz von KI. Zugleich wurde die Kommission aufgefordert, eine Liste mit Systemen der künstlichen Intelligenz zu führen, die ein hohes Risiko tragen.
Das US-Justizministerium hat eine Kartellklage gegen Google eingereicht.
Es geht um die Dominanz von Google auf dem Markt der Suchmaschinen. Das US-Justizministerium wirft dem Unternehmen vor, seine Vorherrschaft auf dem Feld der Internetsuche missbraucht zu haben. Dadurch seien der Wettbewerb unterdrückt und die Verbraucher geschädigt worden. Zu den monierten Praktiken zählt unter anderem, dass Google vielen Smartphone-Herstellern, Mobilfunkbetreibern und Webbrowser-Anbietern jedes Jahr Milliardenbeträge zahlt, um in deren Diensten als Standardsuchmaschine voreingestellt zu bleiben und häufig sogar Konkurrenten auszuschließen. 11 US-Bundesstaaten haben sich der Klage angeschlossen.
Lenovo hat den Verkauf seiner Computer in Deutschland gestoppt.
Der Grund dafür ist ein Patentstreit mit Nokia. Lenovo weigert sich, Lizenzen für die Nutzung von Patenten rund um den Videocodec H264 in der von Nokia geforderten Höhe zu zahlen. Nokia hat deshalb gerichtlich eine einstweilige Verfügung erwirkt. Sie beinhaltet, dass Lenovo seinen Verkauf in Deutschland auf ein Minimum reduzieren muss. Der Hersteller darf alle Produkte mit einer Grafikkarte oder Grafikeinheit derzeit nicht mehr vertreiben. Das betrifft PCs, Notebooks und Tablets. Auf der deutschen Website von Lenovo heißt es wörtlich: Wir können aktuell nur ein eingeschränktes Produktportfolio anbieten.
In Finnland entsteht einer der schnellsten Supercomputer der Welt.
Der Großrechner namens Lumi soll in der Spitze eine Rechenleistung von 552 Petaflops erreichen. Das sind 10% mehr als beim derzeit weltweiten Spitzenreiter Fugaku aus Japan, der auf 513 Petaflops pro Sekunde kommt. In dieser Woche wurde offiziell das Startsignal für den Bau von Lumi gegeben. Damit sind Investitionen von 400 Millionen Euro verbunden. Lumi ist Teil der Euro-HPC-Initiative. Sie zielt darauf, gemeinschaftlich finanziert eine europaweit vernetzte Infrastruktur von Supercomputern aufzubauen.
Facebook Dating startet jetzt auch in Europa.
Mit dieser Funktion können Facebook-Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind, ein separates Dating-Profil anlegen. Facebook schlägt dann mögliche Partner vor, wobei Kontakte aus der Freundesliste von Facebook ausgenommen sind. Grundlage für die Auswahl sind Angaben der Nutzer, gepaart mit dem Wissen der Plattform über ihre Interessen und Aktivitäten. Nach Unternehmensangaben soll Facebook Dating der EU-Datenschutzgrundverordnung entsprechen.
Mobilfunk im Zug kann auch hohe Datenraten erreichen.
Das hat der Provider Swisscom bei einem Experiment an einer Schweizer Bahnstrecke am Walensee gezeigt. Dort wurde entlang einer 4 Kilometer langen Teststrecke ein speziell konzipierter Antennenkorridor errichtet. Damit gelang es den Ingenieuren, in einem fahrenden Zug eine Mobilfunkverbindung mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 1,2 Gigabit pro Sekunde herzustellen.
Sternzeit, 24. Oktober. Der Marschall und die Katastrophe von Baikonur. Heute vor 60 Jahren ereignete sich im Weltraumbahnhof Baikonur das schwerste Unglück der sowjetischen Raumfahrt. Auf der Startrampe explodierte eine Interkontinentalrakete vom Typ R-16. Nur ein halbes Jahr vor dem Flug von Juri Gagarin, dem ersten Menschen im All. Die Ingenieure hatten bei Tests versehentlich die zweite Stufe der Rakete gezündet. Dadurch fing auch die erste Stufe Feuer und der gesamte Startkomplex verwandelte sich schlagartig in ein brennendes Inferno. Die genaue Zahl der Opfer ist unklar, aber es dürften rund 150 Menschen ums Leben gekommen sein. Darunter Mitrofan Njedelin, der Kommandant der sowjetischen Weltraumstreitkräfte. Er soll Druck auf das Raketenteam ausgeübt haben, schnell einen Teststart durchzuführen und dabei manche Sicherheitsregeln zu missachten. Er selbst hat sich wohl demonstrativ nur wenige Meter von der vollbetankten Rakete auf einen Stuhl gesetzt. In der Sowjetunion zu Zeiten Nikita Khrushchevs wurde die Explosion verheimlicht und nicht öffentlich bekannt. Auf den Tag genau 3 Jahre später kamen bei einem Feuer auf einem Teststand in Baikonur 7 Menschen ums Leben. Seitdem gilt der 24. Oktober in Russland und Kasachstan als schwarzer Tag der Raumfahrt. Tradition, Stolz und auch ein wenig Aberglaube spielen dort eine große Rolle. Daher können heute russische Raketen nur an 364 Tagen im Jahr starten. Um das Schicksal nicht herauszufordern, gibt es an einem Tag garantiert keine Starts. Heute am 24. Oktober.
Amerika wählt, steht die Demokratie am Abgrund? Diese Frage steht gleich bei Streitkultur zur Diskussion um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation für heute. Manfred Kläuber dankt fürs Zuhören.